Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Ganz herzlich willkommen beim Ulmer Weihnachtsmarktradio, live vom Ulmer Münsterplatz, haben wir gerade eben gehört, im schönen Ulm, mittendrin in unserem gläsernen Studio. Ich bin Paolo Percocco und ich habe jemanden ganz besonderen zu Gast. Hat mich sehr gefreut, dass du heute hier bist, und zwar Ralf Grimminger. Herzlich willkommen.
Hallo Paolo.
Freue mich, dass du da bist. Die meisten aus Ulm oder wahrscheinlich alle kennen dich als Journalist. Du betreibst Ulm News und bist überall unterwegs, wenn es irgendwo um irgendwas Mediales geht. Da ist auch der Ralf Grimminger. Aber heute bist du nicht wegen deiner journalistischen Tätigkeit hier, aber doch trotzdem wegen deiner schreibenden Tätigkeit. Du hast nämlich zwei Bücher rausgebracht. Das eine ist ein Roman und das andere ist... Naja, wie soll man das jetzt nennen? So eine Art Sachbuch? Ist das ein Sachbuch?
Mit vielen Bildern,
ja. Ein Bilderbuch, ein wunderschönes. So ein schönes Bilderbuch. Heißt Nice Society, da geht es um den Nachtclub Aquarium. Darüber reden wir gleich. Jetzt aber habe ich erstmal dein aktuelles Werk in der Hand. Ich habe es auch selber gelesen. Das Buch heißt Kleinstadthelden und ist sowas wie eine fiktive Biografie von dir selbst, oder?
Ja, ich habe viel selber erlebt, habe ein bisschen was noch mitbekommen und ein bisschen was erfunden, wie es so für einen schönen Roman halt so ist.
Aber das meiste, was da drin passiert ist, passiert dir selber. Der Protagonist heißt Klaus und Klaus, das bist du, oder?
In vielen Teilen und in vielen Szenen bin das ich, ja.
Und in welcher Zeit spielt das? Was für eine Geschichte ist das?
Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, und es geht grob um... WG, um schrullige Mitbewohner, was jeder, der in der WG gewohnt hat, weiß, da gibt es den und die und das. Und
jeder hat seine Tofu-Thea.
Genau, und das hat es damals noch nicht gegeben, aber es gab schon Öko, aber Tofu gab es noch nicht so recht.
Das ist eine deiner Mitbewohnerinnen in dem Buch, in der WG, in der du da gewohnt hast. Du bist, also man könnte auch sagen, neudeutsch eine Coming-of-Age-Geschichte. Du bist damals quasi noch so 17, 18, hast keinen Bock mehr auf zu Hause, gehst da raus und lebst dann quasi erstmal in der WG in Lindau, oder?
Das war in Lindau, genau.
Du kommst aus Lindau?
Ich komme aus Lindau und das war die einzige WG in Lindau, Kommune 1 praktisch von Lindau.
Und die gab es auch tatsächlich?
Die gab es auch echt, ja.
Das ist ja so Dreh- und Angelpunkt eigentlich so, dass du gehst dann auch mal von dort weg, kommst aber auch irgendwie wieder zurück, bist dann auch mal also an verschiedenen Orten, aber letztendlich ist das so, wo sich alle Figuren auch irgendwie mindestens einmal getroffen haben und am Schluss auch irgendwo an einer anderen Stelle wieder treffen. Also ist ganz, ganz wunderschön zu lesen und die auch alle kennenzulernen und mit denen... Naja, durch diese Zeit durchzugehen, für mich als N70, also in der Zeit bin ich gerade erst geschlüpft, da bin ich gerade erst zur Welt gekommen, es war total spannend, das zu sehen, vor allem auch, weil du in dem Buch ja auch die Geschichte erzählst, wie du in den Journalismus quasi gekommen bist. Du hast da dein Volontariat auch beschrieben.
Ja, die Mühen und der schwere Weg eines jungen, kleinen Lokaljournalisten. Und auf dem Land hat man dann schon einiges Lustiges erlebt.
Und damals gab es ja auch wirklich nur Zeitung, ne? Sowas wie Internet, das war damals noch Zukunftsmusik.
Ja, damals, also ich habe noch angefangen, auf der normalen Schreibmaschine zu schreiben. Das war fast vor dem Krieg. Also auf jeden Fall Schreibmaschine, dann ist der erste Computer gekommen und auch die Satztechnik, wo ich gelernt habe, hat es noch den Bleisatz gegeben, dann gab es den Fotosatz und jetzt geht alles noch viel moderner.
Erzähl doch mal eine Geschichte, die vielleicht auch in dem Buch vorkommt, so einen kleinen Schwank aus deinem Leben als Lokaljournalist damals in Lindau.
Ja, die Journalistenzeit, die war dann eher in Tuttlingen im Schwarzwald. Es war damals auch...
Ach so, da hast du das Volo gemacht, ne? Also Volontariat zur Erklärung ist die Ausbildung.
Ja, Ausbildung bei der Zeitung, da ist man... in mehreren Orten, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und ich habe mein Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung gemacht. Sehr, damals sehr konservatives Blatt mit einem sehr, sehr konservativen Chefredakteur Chrysostomus Zudel. Also allein der Name hat schon Respekt eingeflößt und er war eine richtige Institution. Aber das Blatt war sehr, sehr konservativ und ich habe dann auch wegen linker Umtriebe praktisch das Haus verlassen müssen.
Ja, bist gekündigt worden quasi. Steht hier auch drin in dem Buch, hast aber dann woanders weitergemacht. Ja. Ich lese mal eine kleine Passage vor. Da hast du ein Telefoninterview mit dem Polizeichef. Ausgerechnet jetzt redete der Polizeichef ohne Punkt und Komma. Klaus hielt den Telefonhörer ans Ohr, legte aber den Kugelschreiber aus der Hand und begann, gedankenabwesend in der Nase zu bohren. Genüsslich popelte er mit kapitalem Erfolg erst in dem einen Nasenloch und machte sich, nachdem er dieses mit dem kleinen Finger akkurat leergeräumt hatte, an das andere. Aus der Ferne hörte er die Stimme aus dem Telefon. Hat Nasenbohren etwas Zwanghaftes? Dann wäre das Rhinotelexomanie, erinnerte er sich an einen Bericht in einer Elternzeitschrift. Am Fachwort für Nasenbohren war er beim Durchblättern bei einem Arzt hängen geblieben, der ihn für die Bundeswehr untauglich schreiben sollte. Ist auch ein tolles Kapitel, wie du immer versuchst, dem zu entkommen. Er bohrte gut und auch gerne in der Nase, aber war das schon Zwang oder krankhaft? Wie für vieles gab es auch für dieses Krankheitsbild eine Untersuchung, wobei das Popeln bislang nur begrenzt erforscht wurde. Ein riesiger Anteil befragter Erwachsener gab an, häufig in der Nase zu bohren, ein kleiner Teil sogar häufiger als der Durchschnitt. Klaus überlegte, wie weiß man, ob man über dem Durchschnitt in der Nase bohrt? Wer fragt den Freund, die Freundin, den Lehrer oder die Verkäuferin in der Bäckerei, hey, wie oft bohren Sie am Tag in der Nase? Also eine kleine Spielerei, ich habe zufällig aufgeschlagen, mich an die Stelle erinnert und die ist auch lustig. Es geht aber nicht nur um Nasenbohren, sondern aber es liest sich einfach so flockig, also das ist ein ganz lockeren, flockigen Stil, man kann da gut mitkommen. Du hast aber auch an ganz vielen Stellen Dinge eingebaut, die werden am Schluss nochmal aufgeführt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer sind denn jetzt die Leute? Einige kennt man ja, du hast viele Prominenz eingebaut. Loriot kommt vor, Claudia Roth triffst du, Joseph Beuys sogar, Falco, die Toten Hosen, Joschka Fischer als Taxifahrer damals noch. Wie echt oder wen hast du wirklich getroffen und wer ist erfunden, reingeschrieben in dein Buch?
Ich habe viele getroffen, aber weiß ich, Falco habe ich getroffen, Tote Hosen habe ich getroffen. Als junger Lokaljournalist, der vor 30, 35 Jahren angefangen hat, ist man praktisch mit den Bands, die heute Superstars sind, aufgewachsen. Man hat die in den kleinen Clubs, in den kleinen Jugendzentren getroffen. Pur hat in Dornstadt gespielt, die Toten Hosen. Die Geschichte mit den Toten Hosen habe ich nicht persönlich erlebt, aber ein Bekannter von mir, da geht es darum, wie die in ein Bad einbrechen und von der Polizei geschnappt werden nach einem Konzert. Das war das Donaubad hier in Ulm. Und sie wurden von der Polizei geschnappt und mit ihnen ein bekannter, heute auch bekannterer Veranstalter.
Ist ja witzig, ich weiß wahrscheinlich, wen du meinst, aber müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch überhaupt zu schreiben? Was hat dich da bewegt? Wolltest du jetzt einfach quasi sowas Biografisches auf den Weg bringen oder einfach die Zeit den Leuten von heute, also die Zielgruppe ist sicher auch Leute in deinem Alter so, Mitte 50 so ungefähr.
Danke.
Aber auch Leute wie ich, die etwas jünger sind und vielleicht sogar jüngere Leute, wolltest du an die auch mal das atmet ja so den Geist dieser Zeit, wolltest du das auch so an die Leute ranbringen? Warum hast du das Buch geschrieben?
Ja, also ich habe für mich und für meine Kinder oder sonst irgendwas ein bisschen paar Schwenke aus meinem Leben aufgeschrieben. Und dann festgestellt, so interessiert das überhaupt niemand, das will keiner lesen. Und habe dann, so hat sich dann irgendwann meine Geschichte ergeben und auch diese Zusätze, dass diese popmusikalischen Anspielungen, diese Treffen, also in Berlin zum Beispiel mit David Bowie und Iggy Pop und so, diese und Sachen.
Joseph Beuys, wie er seine Butter auf dieses Brot
genau,
schmiert.
Genau, wie er Fett auf seine Tischunterlage schmiert in der Kneipe. Und solche Sachen. In Berlin gab es auch richtige schwäbische Kneipen, in denen wirklich vollkommen skurril dann halt Wolle Krivanek, Schneielet, Spiellet gespielt wird, wurde. Und die Leute, da haben sich die Schwaben getroffen und solche Geschichten habe ich da halt aufgegriffen. Und die ganze Story hat sich dann so ein bisschen ergeben. Eigentlich wollte ich so auch ein bisschen die Moden und Macken und der 70er und 80er Jahre ein bisschen auflisten und ein bisschen aufzeigen und das aber möglichst unterhaltsam. Und ich hoffe, das ist einigermaßen gelungen.
Also ich wage mal zu behaupten, es ist dir gelungen. Das Buch ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt, ist übrigens auch ein guter Tipp für Weihnachten. Also wenn ihr euren Kindern oder Eltern vielleicht irgendwie mal ein Buch schenken wollt, Kleinstadthelden von Ralf Grimminger, Roman erschienen bei Gmeiner, gibt es auch in jeder gut sortierten Buchhandlung oder auch im Internet findet man das sowieso alles. Am Ende des Buches, also es geht ja auch so zusammen in Richtung Friedensbewegung und die große Menschenkette. Da hatten wir auch mal ein extra Interview zum 40-Jährigen, kann man auch nachhören auf unserer Webseite. War ein ganz spannendes Interview, weil du warst mittendrin und greifst es hier im Buch auch auf. Ist übrigens, das verrate ich jetzt nicht, da wird mir jetzt ein bisschen das Ende spoilern, aber man kommt nicht ohne das ein oder andere Tränchen der Freude aus, wenn am Schluss einige Dinge passieren. Wie war das damals in der Friedensbewegung? Du warst da mittendrin. Wie hast du diese Menschenkette erlebt? Wie waren damals eure Ängste?
Ja, damals gab es zwei große Bewegungen. Das war die Friedensbewegung und zwar die Anti-AKW-Bewegung. Die Friedensbewegung hatte in dieser Zeit mit der Menschenkette dann ihren Höhepunkt. Und damals, wenn ich das jetzt so als vom Gefühl her so beschreiben muss, war das Gefühl wie in einem, also man hat die Bedrohung ein bisschen gespürt, man hat Angst gehabt, es war nicht so real. Es ging ja damals darum, dass die Sowjetunion SS-20-Raketen und Nuklearraketen Richtung Deutschland gerichtet hat. Und Amerika und Deutschland wollten die sogenannten Pershing-2-Raketen Richtung Russland stationieren. Was natürlich für Ulm bedeutet hätte, dass man hier mittendrin in einem Nuklear-Szenario war. Und diese Raketen, die waren ganz toll, super modern. Die waren nicht fest stationiert, sondern die wurden auf LKWs durch die Wälder hier, durch Kettershausen, durch überall halt so im Hinterland wurden diese Raketen gefahren, aufgestellt, dass sie nicht geortet werden können und dann abgeschossen werden müssten, könnten im Notfall. Und da gab es schon, auch von der Ärzteinitiative und sowas, gab es Szenarien, was ein solcher Schlag, wenn der in Ulm einschlagen würde, so einen Atomschlag anrichten würde.
Ja, da gibt es ja auch ein Buch, eben dieses Atomszenario von Ulm, die Ulmer Ärzteinitiative hat es geschrieben. Ja. Gibt es demnächst, wenn ich richtig informiert bin, auch im Stadtarchiv in Neu-Ulm. Mhm. Die haben das eingescannt.
Ja. Ach, sehr gut, ja. Also jedenfalls, aber man war auf keinen Fall so gut informiert wie heute. Heute sieht man irgendwelche, in Israel oder in der Ukraine sieht man irgendwelche Einschläge oder schlimme Zerstörungen, aber schon in einem Ausmaß, die schon gar nicht mehr berühren. Und auch diese Videosequenzen, die von irgendwo, also ein Flugzeug irgendwie ein Gebäude bombardiert wird, das sieht aus wie ein Videospiel und berührt nicht mehr. Und ich vergleiche das immer so, damals hatten wir eine gewisse Angst und wie in einem Roman hat man sich selber das praktisch überlegt, wie schlimm das werden könnte. Also die Angst war fast, würde ich sagen, größer als heute und irgendwie näher, also gefühlt näher.
Kann ich gut verstehen, ja, klar. Wow, am Ende geht es um die Friedenskette, die große, also das ist quasi das große Finale in deinem Buch. Du triffst auch dann bei dem Konzert, was danach stattfindet, auf dem Neu-Ulmer Volksfestplatz, wo jetzt die Arena trifft, wo das große Konzert war, ist auch Peter Maffay gewesen und so weiter. Da triffst du Claudia Roth, die damals noch Managerin war von Tonsteine Scherben, die dann sagt, sie hat jetzt was Neues gefunden, sie geht jetzt in die Politik und so. Also trotz all dieser ernsthaften Sachen, die du da auch anschneidest, die man da auch quasi miterlebt, dass die Angst sehr präsent war damals, hast du trotzdem immer so dieses amüsant, unterhaltende, lustige. Also herzlichen Glückwunsch zu einem schönen Buch. Ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Zum einen eben auch, weil bin ja selber auch Lokaljournalist, so wie du. Und die Zeit interessiert mich halt auch, was da so los war. Aber auch andere interessiert es sicher. Und wir möchten das Buch verlosen. Wir gucken uns noch, wir schauen noch mal, wie. wir das irgendwie hinkriegen, aber hört demnächst mal öfter mal in unser Programm rein, wenn es dann Richtung Weihnachten geht. Ansonsten, ihr könnt es auch kaufen. Wie heißt das Buch? Wo finde ich's?
Kleinstadthelden im Buchhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Überall. Gmeiner Verlag.
Von Ralf Grimminger.
Und 280 Seiten stark und mit einem Spotify-Link.
Oh ja, zu richtig.
Schöner alter Musik von damals.
Ganz mit genau.
Skurrilen Sachen wie Samba Sea, Arbeit No oder David Bowie oder.
Und all die Lieder werden in dem Buch ja auch.
Spielen eine
Rolle.
Du hörst
viel. Richtig, genau. Ja. Super schön. Vielen Dank, Kleinstadthelden von Ralf Grimminger. Also. Wir haben noch ein Buch von dir, das schon etwas älter ist und ein ganz großes lokales Lokal, einen Nachtclub in den Mittelpunkt nimmt, und zwar das Aquarium. Das war damals hier in Ulm der Treffpunkt. Alle haben drüber gesprochen, aber nicht jeder ist hingegangen. Viele wollten gerne hingehen, haben sich aber wahrscheinlich nicht geklaut, weil in den 80ern war das schon mal irgendwie noch ein bisschen alles ganz anders. Da hat man die Verrückten, die man heute jeden Tag im Fernsehen sieht, geht dir wahrscheinlich ähnlich mit Gefühl früher und heute eher ein bisschen versteckt. Was war der Nachtclub Aquarium, Ralf?
Das Aquarium war eigentlich der Treff, allerdings in den 70er, 80er Jahren. Zwar angefangen hat die Geschichte von diesem Aquarium, dass sich zwei homosexuelle Männer entschieden haben, nämlich Manfred Sauter und Gary Lottermoser. Lottermoser, interessanter Name. Aber die beiden haben sich entschieden, noch in den 60er Jahren ein Nachtlokal zu eröffnen und haben das dementsprechend plüschig eingerichtet und alles gut. Damals muss man wissen, die sind damals auch schon händchenhaltend über den Wochenmarkt gelaufen und haben für ziemlich Aufsehen gesorgt. Damals muss man sagen, dass homosexuelle Beziehungen noch verboten waren, also gesetzlich noch unter Strafe standen. Und,
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne?
Kann man sich nicht mehr vorstellen, ja. Aber die beiden haben das sehr, die haben sich beim Männerverein Bundeswehr kennengelernt und haben dann zusammen festgestellt, wir machen ein Lokal auf. Und das hat am Anfang auch Probleme bereitet, weil zu den beiden Schwulen wollte niemand hingehen und kein Geschäftsmann, also die haben sehr große Probleme gehabt am Anfang. Aber in den 70er Jahren ist es zum Laufen gekommen, weil die zwei das verstanden haben, neben den Ulmern auch viele Prominente in ihr Lokal zu locken.
Und das sind die Geschichten, die man sich heute noch erzählt, wenn man über das Aquarium spricht. Nochmal kurz, es war südlicher Münsterplatz ist da drüben, ne? Mhm. Beim südlichen Münsterplatz, ungefähr da, wo jetzt der Burgerladen ist, wo früher eine Bücherei war, geht es hinten so rein. Man kam, glaube ich, von der anderen Seite über die Gasse dahin, aber da war es so verortet, so, also recht zentral.
Also jetzt ist das Geschäft Java Vision.
Udo Jürgens war da, waren eigentlich alle da, Heino, sogar Harry Belafonte, also viele Leute, die den Jugendlichen heute wahrscheinlich gar nichts mehr sagen, Harald Junke, Nana Muscuri, Joy Fleming, also das Who is Who der damaligen Zeit, End-70er und so weiter. Wie haben die, bevor wir drauf kommen, was man in dem Buch sehen kann, wie haben die das eigentlich geschafft, die alle nach Ulm zu holen?
Die haben gute Kontakte nach München gehabt. Das ist auch so, das Lokal war auch so ein bisschen die Kopie von dem Kais Bistro, das in München eine gute Promi-Adresse war. Und die Zauter und Lottermoser, die beiden, die haben die Promis aus München nach Ulm gelockt, sind aber auch bei Konzerten immer, die haben gute Kontakte zu Konzertveranstaltern gehabt und sind bei Konzerten immer da gewesen. Manfred Sauter hat immer, also bei weiblichen Stars, immer einen riesen Strauß Rosen dabei gehabt, hat die denen nach dem Konzert überreicht und gesagt, kommt zu mir ins Aquarium. Und die sind damals gerne der Einladung gefolgt und haben, das hat sich dann rumgesprochen und das war dann wirklich die Adresse. Also in diesem kleinen, beschaulichen Ulm war das dann schon eine Attraktion, aber es hat niemand mitbekommen zum Beispiel, weil die Medien hier, also da war die Maßgabe gewesen, das ist Werbung, wenn man über so ein Fest oder wenn man berichtet, jetzt war hier Udo Jürgens da. Ach. Also hat man das sein lassen, man hat nichts über die geschrieben, wer da gegessen, wer da gefeiert hat. Das blieb nur den Stammgästen, die wussten Bescheid.
Ach, sehr interessant. Es gibt auf jeden Fall, und das ist eben dein Buch, ein Gästebuch, in das die alle reingeschrieben haben. Hier zum Beispiel, ich habe es gerade zufällig aufgeschlagen, eine persönliche Widmung auch mit Foto von Heino, der dort gewesen ist.
Mit seiner Hannelore,
ja,
hab sie selig.
Ja, mit seiner Hannelore und Mother's Finest, sehe ich gerade auch, waren auch da, die ja erst letztes Jahr, glaube ich, ne, im Ulmer Zelt nochmal gespielt haben. Und war das so, ne? Und Freddie Mercury war da, das ist eine der größten Geschichten. Da gab es ja sogar kurzzeitig eine Petition, die Gasse, die darüber führt, Freddie Mercury Gasse zu nennen. Und aus diesem Gästebuch hast du dieses ganz tolle Bilderbuch gemacht mit Geschichten zum Aquarium. Also quasi, du hast ein Stück Stadtgeschichte auch bewahrt. Wie kam es dazu, dass du das überhaupt gemacht hast?
Ja, ich habe damals noch für die Südwestpresse oder fürs Wochenblatt gearbeitet und habe mitbekommen, dass also das Lokal war im Niedergang. Also vor allem Schuld war da vor allem die.
Wann war das?
1999 wurde das Lokal geschlossen und davor war dann die AIDS-Pandemie oder und das war eigentlich der Tod für jeden Gastronomen, weil also wenn man und für homosexuelle Gastronomen war es ganz schlimm, da hat sich dann keiner mehr reingetraut, weil man gedacht hat, man wird infiziert. Man ist ja wissen die jungen Leute nicht, aber damals ist man nicht zum Friseur gegangen. Damals hat man Angst vor dem Zahnarzt gehabt, weil man immer Angst gehabt hat, man wird angesteckt und sowas. Und mit AIDS leben die Leute ja heute ganz gut oder also mit Einschränkung, aber sie leben. Und damals ist man mit AIDS innerhalb von wenigen Monaten gestorben. War eine Katastrophe. Und so, Manfred Sauter starb an AIDS und oder an einem HIV-Virus und Gary Lottermoser war noch übrig, aber ohne Gäste und hat dann praktisch sein Lokal aufgegeben. Und da wollte ich eigentlich nur eine kleine Geschichte über das Ende dieses Lokals machen und habe dann das Gästebuch, war ein großes ledergebundenes Gästebuch war das, angekokelt ein bisschen und wirklich schön, aber habe das dann mal durchgeblättert und habe gesehen, was für wunderschöne, vor allem sehr persönliche Einträge, da ist kein 0815 Eintrag drin, so hier, danke für das Schnitzel, sondern also immer sehr persönlich, wo der Jürgens hat, das ist ein ehrenwertes Haus, also die Noten von seinem Hit reinnotiert, die Purple haben Fische im Aquarium gemalt und Smoke on the Water und dazu geschrieben. Nana Muscuri hat sich selber mit ihrer kennzeichnenden Brille gemalt und es sind eigentlich wunderschöne Geschichten. Dann habe ich versucht, dann habe ich gedacht, das für einen Zeitungsartikel ist das viel zu viel Stoff und habe einen Verlag gefunden, habe die Süddeutsche Verlagsgesellschaft dazu gewonnen, das Buch herauszubringen. Und es ist ein sehr schönes Buch geworden und es ist ein Dauerläufer oder ein, ich sage immer, das ist das Last Christmas von Ulm, weil es wird an Weihnachten immer sehr gern verschenkt und immer. Ist auch eine schöne Erinnerung.
Ja, auch ein ganz klares ein Stück Zeitgeschichte. Das Buch wollen wir auch verschenken an euch da draußen, an euch Hörer. Wie wir das anstellen, werdet ihr die nächsten Tage im Radio hören. Ansonsten auch dieses Buch gibt's in jeder gut sortierten Buchhandlung in Ulm, sowieso wahrscheinlich in jeder. Ralf, habe ich noch irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig?
Nein, freut mich, dass du mich gefragt hast und irgendwie es sind schöne Erinnerungen, dass beide Bücher und sind jetzt, ich weiß nicht, das müssen die anderen entscheiden, aber vielleicht auch ganz gute Weihnachtsgeschenke.
Absolut, da ist mir noch gerade eingefallen, ich habe das sowohl meinem großen Bruder als auch meinen Schwiegerleuten und meinen Eltern früher, noch bevor ich dich kannte, zu Weihnachten geschenkt, tatsächlich. Dankeschön. Also vielen Dank.
Ja, gut, nochmal zu dem Nice Society und dem Aquarium. Witzigerweise kann eigentlich jeder Ulmer darüber was sagen. Und zwar entweder ist er nicht reingekommen an der Tür, am Türsteher, oder er hat irgendeinen Star raustorkeln sehen oder heimgehen sehen, oder er hat irgendwelche von Nachbarn irgendwelchen Geschichten erfahren. Also irgendwas weiß ein Ulmer immer über dieses Aquarium, dieses Lokal, dieses winzige Lokal eigentlich zu berichten.
Und über Ulm hinaus, dann ganz kurz noch meinem großen Bruder habe ich es geschenkt, weil der ist da auch gewesen. Und meine Eltern, mein Vater und meine Mutter, die waren da auch ab und zu essen. Und wir haben damals eher Richtung Kreis Ravensburg gewohnt. Also das ist schon, und meine Eltern da früher noch bei Stuttgart. Also das war über die Region hinaus ein fester Begriff. Und ich kann beide Bücher nur herzlichst empfehlen. Du hast gesagt, früher hat man da gesagt, Werbung, ich will keine Werbung machen, das ist ein sachdienlicher Hinweis. Kleinstadthelden von Ralf Kreminger und Nice Society, Nachtclub Aquarium, 3 Jahrzehnte Glitzer und Glamour von Ralf Kreminger auch. Wir schalten jetzt mal kurz, oh, jetzt wackelt das Mikrofon, das wird die Regie sehr ärgern. Rohle, mach mal dein Mikro auf, bitte. Hier sitzt nämlich auch am Pult der Gott des Tones, nämlich Roland
Eberhard. Heute verantwortlich für Ton und Regie.
Ja. Genau, Rohle. Was sagt dir das Aquarium? Das sagt dir doch sicher auch was.
Es sagt mir natürlich was, aber tatsächlich durch dieses Buch, weil das war natürlich alles noch vor meiner Zeit. Man hat so ein paar Geschichten, die Geschichten mit Freddie Mercury oder auch das, was in dem Buch erwähnt wird, mit war Michael Jackson in Ulm. Das sind
die Michael Jackson Geschichte.
Die müsste dir eigentlich noch erzählen, ja. Und dadurch kenne ich es eigentlich, aber leider erlebt habe ich da natürlich nichts.
Nicht.
Aber unglaublich spannend, dass es wirklich überhaupt so einen Ort hier in Ulm gegeben hat und wirklich, wo so eine riesen Latte an prominenten Stars, Künstlern aus allen Bereichen eigentlich ein- und ausgegangen sind. Das hat man ja sonst eher, ja, München wäre selbstverständlich. Da hat man gesagt, ja klar, könnte man. Ja. Aber in Ulm, also das muss schon was richtig Besonderes gewesen sein. Und das Feeling kommt da, glaube ich, ganz gut rüber.
Ja, absolut. Ich bin da immer fast schon ergriffen. Das heißt, du hast das Buch selber auch?
Nein, eben noch nicht. Ich will es mir eigentlich schon immer. Das ist ja genau das. Das
kriegt er, oder?
Das bekommt er, genau.
Ja. Aber dann erzähl uns doch noch die Michael Jackson Geschichte. Ja. Gutes,
die Michael Jackson Geschichte.
Warte mal, ich gebe dir mal hier, da, das ist deins.
Dankeschön.
Michael Jackson in Ulm oder nicht, war eine sehr witzige Geschichte. Und zwar auch noch als Hintergrund, es gibt in Ulm ja eine bekannte Sicherheitsfirma SHS mit Barney und Bello Sanciacli. Und das war tatsächlich ihr erster Auftrag.
Ah, die Geschichte ist wahr.
Ja, die ist wahr, ja, genau. Also es war so, Manfred Sauter und Gary Lottermoser haben eigentlich damals schon Events gemacht, da hat es den Begriff noch gar nicht gegeben oder so inflationär. Also sie haben angekündigt, Michael Jackson kommt ins Aquarium. Der Ulmer hat natürlich gedacht, könnte sein, weil einen Tag vorher spielt er in München, 2 Tage später am Hockenheimring. Dann ist ja wahrscheinlich, dass er auf dem Weg von München zum Hockenheimring ins Aquarium kommt. Die zwei schaffen das, ja. Und die Zauter und Lottermoser haben die Rabengasse dann mit einem roten Teppich auslegen lassen und absperren lassen. Und dort waren die SHS-Leute gestanden, die zwei, die ihre Firma gegründet haben, haben die Gasse bewacht, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. Und aber jeder, der vorbeigegangen ist, hat überlegt, was ist hier los? Dann war nachts um 2, ist dann, also ist die ganzen Abend ist nichts passiert. Nachts um 2 ist eine Limousine vorgefahren. Eine Gestalt ist ins Aquarium gehüpft, ist auf die Bühne, hat 5 oder 6 Lieder Playback gesungen und getanzt und ist wieder raus und wieder mit der Limousine weg. Und die Leute, die Karten gekauft gehabt haben, die hatten die Illusion, die waren überzeugt, das war er. Und die beiden Wirte haben nie erklärt, was tatsächlich war. Und erst jetzt viele Jahre später war dann klar, dass das dieser Michael Jackson, ein Michael Jackson-Double aus Holland war. Aber die Ulmer und das Aquarium war brechend voll und die haben den Abend auf den Star, auf den Megastar gewartet und haben einen lustigen Abend gehabt. Und cool. Waren in der Illusion, dass sie Michael Jackson gesehen haben.
Schöner können wir, glaube ich, nicht rausgehen. Vielen Dank, Ralf Kreminger, für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin in deiner Arbeit. Vielleicht gibt es ja auch nochmal irgendwelche Bücher von dir. Würde mich freuen und danke, dass du bei uns gewesen bist.
Vielen Dank, Paul.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM.